Willkommen zum Metazeit-Podcast. Mein Name ist Tina Schütze-Fulton. Ich bin die Gründerin der Metazeit. Wir bringen mehr Achtsamkeit, Bewegung, Meditation, das ganze Thema Inner Development in Schulen und Institutionen, die sich dafür interessieren und engagieren. Hier im Podcast lade ich immer ganz spannende ExpertInnen ein, die unsere Themen aus ihrer Sicht heraus nochmal beleuchten, vertiefen und auch inspirieren und zum Machen motivieren. Das ist ja das Thema der Metazeit, nicht nur wollen, sondern machen. Heute zu Gast ist Birte Böke. Sie ist Hormoncoach und Nährstofftherapeutin und hat in den letzten Jahren über 700 Frauen durch ihre Wechseljahre begleitet. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns über dieses Thema zu sprechen, Frauengesundheit und Wechseljahre. Herzlich willkommen, liebe Birte.
Vielen Dank, liebe Tina. Schön, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich.
Ja, es ist ein mega spannendes Thema. Also alle, die mit Schulen und in Schulen arbeiten, wissen ja, dass wir da primär mit Frauen arbeiten. Wenn wir über Stressquellen sprechen, dann merken wir sehr oft, dass es nicht nur der berufliche Stress ist, sondern dass für diese Frauen die Care-Arbeit auch nach der Schule, nach der Arbeitszeit weitergeht. Sie das auch immer so oder häufig so beschreiben wie ein Berg an To-Dos, das man permanent vor sich herschiebt. Und was in einem Gespräch mit meinen Netzwerkpartnern vor einiger Zeit nochmal aufgekommen ist, war eben auch das Thema, um die 40 werden die Menschen krank, fallen uns die Lehrkräfte besonders häufig aus, unabhängig von Schulformen, ist hier anscheinend das Alter signifikant. Und da klingelte was bei mir ganz hinten und ich dachte, kenne ich doch jemanden, für die dieses Alter davor, danach, ja, es zu einer Berufung geworden ist. Liebe Birte, du beschäftigst dich mit den Wechseljahren. Warum ist das für Frauengesundheit so relevant? Oder machen wir hier aus der Mücke einen Elefanten?
Ich glaube, wir haben sehr, sehr lange leider aus einem Elefanten eine Mücke gemacht und haben jetzt endlich erst angefangen, da auch wirklich mal hinzuschauen und zu gucken, was passiert denn da eigentlich in der Lebensmitte. Und ich glaube, was man wirklich sich klar machen muss, und das ist in dem Bereich, in dem du tätig bist oder mit den Frauen, mit denen du hauptsächlich zu tun hast, natürlich super relevant. Das sind Menschen, die unfassbar viel leisten über sehr, sehr viele Jahre, ne, und das auch irgendwie immer schaffen, ne. Dann kommen ja meistens vielleicht auch noch eigene Kinder dazu und so. Das heißt, das Pensum ist enorm, ne, und auf unterschiedlichen Ebenen, sowohl körperlich als auch mental, ne. Es ist eine Wahnsinnsherausforderung. Ich arbeite ja auch an Schulen oder habe sehr viel an Schulen auch gearbeitet. Ich weiß, wie anstrengend das ist. Und ich war noch nicht mal Lehrerin. Und was dann passiert ist, dass eine körperliche Veränderung, ne, die ganz, ganz klar, und zum Glück haben wir da endlich die Studien dazu, stattfindet in den Frauenkörpern, einfach viele, viele Frauen an den Rand ihrer Möglichkeiten und Kapazitäten bringt, ne? Und das liegt natürlich auch daran, dass sie eh schon grundbelastet sind so stark. Aber es ist ein körperlicher Zustand, der sich nicht wegreden lässt, der stattfindet und wo man wirklich genau hingucken muss, wo jede Frau genau hingucken muss und sich auch beraten lassen muss, eigentlich, um da gut durchzukommen, ne? Also um in diesem Umwandlungsprozess. Und was ja ganz neu ist, ist das Wissen um die Symptomatik der Wechseljahre, ne? Bis vor, ich sag mal so, ja, also in meinem eigenen Lebensumfeld bis vor 5 Jahren haben wir gedacht, naja, dann kommen die Hitzewallungen, wenn du denn welche hast. Und dann bist du in den Wechseljahren und wenn die dann vorbei sind, dann sind auch die Wechseljahre vorbei. Das war so das Wissen, was man um Wechseljahre hatte, wenn überhaupt. Jetzt weiß man, dass die Wechseljahre mit 35 beginnen und es gibt über 100 verschiedene Symptome, unter denen die Frauen leiden können, ne? Und viele, gerade am Anfang, spiegeln sich auf einer mentalen Gesundheitsebene ab. Ja, das ist ganz neu und das ist ganz, ganz wichtig.
Wir schauen mal mit der Brille drauf, jeder Körper ist anders und trotzdem können wir ja jetzt nicht auf alle 100 Symptome eingehen, auf alle 700 plus Frauen, die du betreut hast, auf all jenes, was noch kommen könnte. Aber was passiert denn da genau im Körper und vielleicht auch zu welcher Zeit? Weil für mich, du hast es angesprochen, die Hitzewallungen und so, das sind ja aus unserer Brille heraus die Frauen 50 plus. Ja. Aber so spät beginnt es ja gar nicht, ne?
Nein, also wir wissen, dass es gibt ja, ich sag mal so, es gibt ja so ein paar Hormone, die auch jeder schon mal gehört hat. Da gehört das Östrogen dazu, ne, was in dem Frauenkörper eine große Rolle spielt. Das Progesteron, was man vielleicht, wenn man schwanger war, schon mal gehört hat. Aber auch das Testosteron, auch das ist zum Glück angekommen, dass auch Frauen Testosteron haben und dass es auch ein super, super wichtiges Hormon für Frauen ist. Ja. Männer haben übrigens auch alle diese Hormone. Es geht eigentlich nur um die Konzentration der verschiedenen Hormonstände, ne. Was passiert bei Frauen ist, dass ab 35 eigentlich schon das Progesteron sinkt. Und zwar teilweise rapide. Ne? Das heißt, dass die Eisprünge, die stattfinden in jedem Monatszyklus, die fallen manchmal ganz aus, die fallen häufiger aus. Oder aber auch sag ich mal, die Produktion des Progesterons in der zweiten Zyklushälfte hat auch nicht mehr erreicht, nicht mehr die Höhe, die es vielleicht noch mit 25 oder so gab. Ja? Das ist natürlich super schwierig nachzuvollziehen, ne? Weil es ist ein, ja, sag ich mal, ein kurzer Zustand, der kurz anhält und dann aber auf Dauer gesehen Probleme machen kann. Und da muss man ganz ehrlich sagen, es gibt Frauen, die mit 35 schon anfangen unter mentalen. Und da würde ich wirklich den Fokus auf die mentalen Symptome legen, leiden. Ne? Das fängt dann an mit Schlafstörungen und auch mit so, ich sag mal, so verstärkten PMS, aber auch mit Ängstlichkeit. Ne? Viele Frauen berichten von Panikattacken. Ne? Und das ist natürlich, klar, es ist ein Zusammenspiel. Eine Frau, die immer in der Ruhe lebt und auf alles achtet und meditiert und keinen Stress hat, die kann vielleicht damit umgehen. Aber eine Frau, wie Lehrerin ja häufig, ne, die immer am Limit läuft, auch immer auf so einer Belastungsebene ist, ne, die kann natürlich mit diesem sinkenden Progesteron echte mentale Probleme kriegen. Ne. Dazu können natürlich auch starke Blutungen kommen. Ne. Die Zyklen können sich verändern in der Hinsicht, dass Frauen einfach stärker und länger bluten. Und das kann auch starke Auswirkungen auf den ganzen Körper haben, weil nämlich dann das Eisen sinkt und davon, und das braucht die Schilddrüse. Und dann, ich meine, ich weiß nicht, wie viele Frauen Schilddrüsenprobleme haben, ne? Aber das ist etwas, was auch dann wiederum auf einer anderen Ebene auf dem ganzen Körper wirkt, ja. Und ja, damit geht's los. Das kann 35 sein. Eine Frau, die vorher nie mental irgendwie sagt, ich hatte große Probleme oder ne, ich war immer stabil und auf einmal anfängt zu sagen, also ich habe echt Probleme rauszugehen. Ich möchte eigentlich nicht mehr die Welt bereisen, weil das ist mir zu unsicher. Also solche Dinge, ne, wo vorher ganz klar war, ja, das sind Ziele, das sind irgendwie Wünsche, da muss man hinschauen. Da kann man hinschauen und da kann man dann natürlich auch schon helfen.
Auch das Thema Gelenke
Ja.
und auch das Thema temporär nur, ja, also nichts, wo man sagt, das ist jetzt, ab jetzt ist das eben so. Kannst du darauf nochmal eingehen, dass das auch wirklich nur punktuell sein kann?
Ja, also vom Progesteron ist, wie gesagt, es ist sehr diffus, es ist auch sehr schwierig einzuordnen, aber wir wissen jetzt schon einiges. Was dazukommen kann, ist auch ein temporärer Östrogenmangel. Früher hat man immer, also oder ich kriege immer noch Frauen in meiner Praxis, die dann von ihren Ärzten kommen und der sagt, nee, solange du noch eine Blutung hast, hast du noch Östrogen und damit ist alles gut. Wir wissen, dass das nicht so ist. Ich erfahre in meiner Praxis, es gibt zwei Möglichkeiten. Die einen Frauen, wo ich sag mal so, die Kommunikation zwischen Gehirn und Eierstock in die eine Richtung tendiert, nämlich dass das, sag ich mal, Stimulationshormon, was das Gehirn ausschüttet an die Eierstöcke, immer wieder dazu führt, dass die, sag ich mal, so richtig durchdrehen und ganz viel produzieren noch. Ne? Das sind die Frauen mit sehr, sehr hohen Östrogenspiegeln. Ne? Und die leiden dann in der Regel auch anders als die Frauen, wo zu dem sinkenden Progesteron auch das Östrogen sinkt. Wenn du dir mal so einen Zyklus anschaust, dann siehst du ja ganz klare Kurven. Ne? Das geht ja damit los, dass wir in einem relativ niedrigen Niveau anfangen und zum Eisprung hin gibt dann vor allem das Östrogen nochmal alles. Ne? Damit da wird dann richtig viel produziert, sinkt kurz nach dem Eisprung ab und steigt dann wieder auf ein ganz gutes Level hoch, um dann am Ende des Zykluses wieder abzusinken. Und das heißt, wir haben zwei Phasen, Ende und Anfang des Zykluses, wo wir physiologisch niedrige Spiegel an Östrogen haben, mit dem wir normalerweise auch gut umgehen können. Aber in den Wechseljahren sind das Phasen, wo zum Beispiel schon ein echter Östrogenmangel sein kann. Ne? Ich erzähle jetzt nicht von meinen Patientinnen groß, aber zum Beispiel bei mir, ich habe einen regelmäßigen Zyklus schon seit Jahren. Wenn ich meine Östrogenwerte an den ersten Tagen teste, dann habe ich kein nachweisbares Östrogen mehr. Ne? Ich habe gar nichts. Und das führt zum Beispiel zu den von dir beschriebenen Gelenkschmerzen in diesen Phasen. Kann sein. Das heißt, würde ich mir meine Gelenkschmerzen im Kontext meines Zykluses anschauen, könnte ich erkennen, ha, die habe ich jetzt aber um meinen Eisprung herum zum Beispiel nicht, ne? Die habe ich ja nur am Anfang und am Ende meines Zykluses. Das wäre zum Beispiel eine Sache, aber es gibt auch andere Symptomatik, ne? Trockene Schleimhäute. Östrogen ist das Schleimhauthormon, ne? Später, wenn man über die Symptome redet, ne? Also häufige Blasenentzündungen, ne? Hätte man früher nicht drauf gekommen, kommen auch aus dem Östrogenmangel. Ne? Auch da immer mehr Darmunverträglichkeiten, ne? Liegen daran, dass auch der Darm mit Schleimhaut ausgekleidet ist. Ne? Auch trockene Augen, trockener Mund. Also es gibt eigentlich, ne, überall, wo wir eine Schleimhaut haben und das Östrogen weniger wird, könnten wir auch Symptome haben. Ne? Vaginale Trockenheit ist ja auch ein ganz großes Thema. Das ist zum Beispiel eines der ersten Symptome, wo die Frauen sagen, ja, das habe ich manchmal. Ne? Da weiß man schon, okay, da könnte man mal genauer hinschauen oder das sollte man einfach im Auge behalten, ne?
Also so wie ich das höre, beginnt es wieder damit, dass wir wachsam mit uns selbst sind, die Selbstwahrnehmung schulen und vielleicht auch einfach mal dokumentieren, ja, also einfach mal ein bisschen aufschreiben. Viele von uns haben ja diverse Apps, die wir nutzen, um unseren Zyklus zu beobachten und zu tracken und einfach mal schauen, wann in meinem Zyklus nehme ich denn welche Symptome wahr, und zwar gar nicht aus der Angst heraus, sondern aus so einer kompletten Neugierde, wo bin ich denn da gerade? Was würdest du denn noch empfehlen? Was können denn Frauen noch machen, die jetzt so neugierig geworden sind, die vielleicht auch das ein oder andere an sich erkennen und sich wundern, ja, aber was mache ich denn dann jetzt?
Also ich glaube, und so arbeite ich auch, ne, es ist immer, also es ist immer das Gesamtbild, ne? Also Medizin oder ja, also das, eine gute Therapie beruht auf verschiedenen Aspekten, die ich berücksichtige, ne? Und da ist natürlich erstmal die Anamnese super entscheidend, ne? Ich muss mir erstmal anschauen, ich sage mal, es ist wie so eine Art Hormonanamnese, ne? Erzähl mir mal alles, was dir so zu deiner Hormongeschichte einfällt, ne? Und es ist interessant, viele wissen gar nicht so viel über sich, ne? Man weiß, dass manche Dinge haben Einfluss darauf, wie ich in die Wechseljahre komme. Habe ich zum Beispiel ganz früh meine Periode bekommen? Habe ich sie spät bekommen, ne? Habe ich schon immer starke Probleme gehabt? Habe ich starke Blutungen gehabt oder wenig? Das sind alles so Dinge, die jetzt nicht eine Aussage dann für mich treffen können, aber die doch im Gesamtkontext vielleicht eine Rolle spielen könnten, ja? Das heißt, ich höre mir natürlich erstmal an, was erzählt denn die Frau alles so über ihre Geschichte, ne? Ist sie einfach schwanger geworden? Hat sie viele Kinder bekommen? Hat sie lange Zeit die Pille genommen, ne? Wir wissen, dass auch das alles Einfluss darauf haben kann, ne, wo ich mich aktuell körperlich befinde. Das ist das eine, sich also selber vielleicht schon mal zu überlegen, ja, wie war denn so mein Leben eigentlich also in dem Zyklus gesehen, ne? Den man ja nicht immer so auf dem Schirm hat, weil er ja auch gar nicht immer stattfindet. Ne? Wir sind ja auch noch die Generation Pille. Also man hat ja eigentlich, man war ja wirklich ein Außerirdischer, wenn man die Pille nicht genommen hat. Ne? Also meiner Generation zumindest. Heute die jungen Mädchen machen das ja gar nicht mehr so selbstverständlich, was ich gut finde. Aber keine Pille nehmen ist auch nicht unbedingt die Lösung, ne? Weil wir uns halt auch klar machen müssen, dass wir weit weg sind von dem, was eigentlich mal natürlich war, ne? Also vor 150 Jahren sind wir so im Durchschnitt 45 geworden. Wir haben natürlich viele Kinder gekriegt. Die Natur kennt das Wort Verhütung in dem Sinne nicht, ne? Also abstinent vielleicht, aber nicht Verhütung. Das heißt, ne, wir befinden uns in einer Zeit, in der wir auch irgendwie bessere Lösungen für unser Leben finden müssen. Und Pille ist so ein bisschen wie, okay, ich habe keine andere Idee, das ist jetzt einfach, da ist alles ruhig, dann nimm sie einfach mal und wir brauchen uns damit nicht mehr zu beschäftigen. Was schade ist, weil natürlich das dazu führt, dass wir Frauen so wenig Ahnung von unserem Körper haben, ne? Wir wissen so wenig, was passiert gerade? Manche Frauen, kenne ich mal den Unterschied zwischen Periode und Zyklus. Wenn ich sie nach ihrem Zyklus frage, sagen sie 3 Tage, weil sie gar nicht wissen, dass damit der ganze Zyklus gemeint ist. Ich meine das gar nicht böse, aber es ist wirklich so, dass man so wenig weiß. Man kriegt ja auch nichts beigebracht darüber, ne? Ich persönlich finde zum Beispiel, am besten könnte ich mit der Temperatur arbeiten, ja? Wenn Frauen regelmäßig, also ich habe zum Beispiel diesen wundervollen, ich darf jetzt keine Werbung machen, aber es gibt ja Tracking-Möglichkeiten ohne Ende, ne? Die es auch viel einfacher machen. Früher musste man dann ja irgendwie morgens vorm Aufstehen mit so einem Thermometer
Thermometer.
vaginal testen, und zwar bevor du aufgestanden bist und so, also, ne, um deine Basaltemperatur, also deine Grundtemperatur zu testen, weil sobald du aufstehst, steigt die, ne? Aber an dieser Temperatur kannst du erkennen, ob du einen Eisprung hattest, wann du den eigentlich auch fast genau hattest und wie gut der auch war, ne? Eine gute zweite Zykluskurve, also eine hohe Zykluskurve, also hohe Temperaturwerte und über einen langen Zeitraum, also über 10 Tage, zeigen in der Regel ein ziemlich gutes Bild von deinem Zyklus, ne? Und das kann jede Frau einfach machen. So, das ist das eine. Und klar, Symptomatiken im Verhältnis zum Zyklus tracken, also sich klar machen, ne, immer mal wieder aufschreiben, okay, wo bin ich denn in meinem Zyklus gerade und welche Symptomatik tritt wann auf? Das ist super hilfreich. Und als drittes natürlich Labor. Also ich bin jemand, ich teste immer, ich mache immer Bluttests. Ich habe mich auch für Bluttests entschieden, weil ich am Ende irgendwie das Gefühl hatte, ich kriege da doch die sichersten Werte raus. Ne? Ich meine, viele testen auch mit Speichel. Ich bin da überhaupt nicht dogmatisch. Ne? Für jeden das, was funktioniert. Ich persönlich kann Laborwerte am besten übers Blut einschätzen. Und ich schaue mir auch gerne zu den Hormonen, die ich an bestimmten Tagen natürlich im Zyklus nur testen kann, auch gerne noch Nährstoffe an. Weil das natürlich am Ende auch hier ein Gesamtbild ist. Ne? Eine Frau, die die einen Hormonmangel hat, die spürt die Nährstoffmängel oft gar nicht, weil Hormone überlagern alles. Das sind wirklich so die Entscheider im Körper, ne? Wenn da was außer, sag ich mal, außer Rand und Band gerät, wird das echt schwierig zu handeln. Aber dann später, na klar, ein Vitamin-D-Mangel, Magnesiummangel, Selenmangel. Ich meine, ich teste das alles und ich kann nur sagen, ich habe die Frau, die keinen Mangel an irgendeiner Stelle hat, noch nicht in meiner Praxis gehabt, ne? Auch die, die sich gesund ernähren, ne? Das ist etwas, was uns, glaube ich, klar sein muss, dass das schwierig ist. Also Anamnese, Symptome und Labor. Das sind die drei Dinge, die ich mir, sag ich mal, immer zusammen anschauen möchte, um echt ein gutes Bild davon zu bekommen, wo befindet sich die Frau gerade, was ist passiert gerade, ne? Was ist sozusagen deren Thema und natürlich auch das, was sie mitbringt. Es gibt ja Frauen, die leiden mental gar nicht so unter der Symptomatik, ne? Die würden vielleicht sagen, ja, habe ich, aber pff, ist irgendwie okay für mich. Aber das, also hinhören, was ist denn das Thema, was die Frau am meisten beschäftigt jetzt? Was ist denn das, was die, ich kann nicht ihre 30 Symptome lindern auf einmal, ne? Aber welches ist denn, oder sagen wir mal, welche drei sind denn die wichtigsten, ne? Was ist der Frau wichtig? Möchte die vielleicht einfach auch nur mal ihre Geschichte erzählen dürfen und jemanden mal das einordnen lassen? Kann auch sein, ne? Also nicht jede Frau braucht sofort irgendetwas, irgendein Medikament oder irgendeinen Nährstoff, damit es ihr besser geht. Manche wollen einfach auch erstmal verstehen, ne?
Was ist da mit mir los? Was passiert da
Ja.
mit mir gerade?
Ja.
Wenn wir noch mal ganz kurz auf den Bluttest schauen, gibt es da bestimmte Zeiten im Zyklus, wo du empfiehlst, diesen Bluttest machen zu lassen?
Ja. Also wenn ich einen, sage ich mal, bei jüngeren Frauen einen regelmäßigen Zyklus habe, so alles bis 45 und die wirklich sagen kann, ja, das ist, der Zyklus kommt noch so, dass ich mich darauf verlassen kann und sie unter bestimmten Symptomen leidet, also unter den klassischen Progesteronmangelsymptomen, ne, dann würde ich mir wahrscheinlich auch das Progesteron mit angucken. Aber mit dem Hintergedanken, nur weil der Wert dann an dem einen Tag gut ist, ne? Nur weil das Ei, das da gesprungen ist, vielleicht richtig gutes Progesteron produziert hat und der ganze, ne, sag ich mal, Ablauf in diesem Zyklus gut war, heißt es nicht, dass es im nächsten auch so sein muss, ne? Das ist beim Progesteron etwas schwieriger. Trotzdem würde ich es mir wahrscheinlich angucken. Manchmal auch nur, damit die Frau es sieht. Also ich würde mir in der zweiten Zyklushälfte 5 bis 7 Tage, bevor die Periode einsetzt, das Progesteron und das Östrogen anschauen. Ne? Das sind die beiden Hormone. Und das SHBG, das ist quasi das Transportprotein, weil du musst dir das so vorstellen, das ist wie so eine Art, ja, wie so eine Art Taxi, was durch den Körper fährt, ne? Und alle Hormone, die eins vorbeifahren sehen, die steigen ein. Kann man sich so vorstellen, dass die sind alle ein bisschen faul, ne? Wenn die nicht laufen müssen, also die fahren lieber. Das heißt, wenn ich viel SHBG im Körper habe, dann können schon, sag ich mal, ein relativ normaler Östrogenwert trotzdem auch schon ein Mangel Östrogenwert sein, ne? Weil das einfach alles gebunden ist. Das sitzt einfach im Taxi und fährt durch die Gegend und arbeitet nicht. Das heißt, ich muss mir immer das SHBG und das Östrogen und das Progesteron in der zweiten Zyklushälfte gemeinsam anschauen. Und na klar, ich kann mir auch das Testosteron anschauen. Ich kann mir auch das Cortisol morgens anschauen oder über ein Tagesprofil. Ich kann mir DHEA anschauen für die Nebenniere. Es gibt natürlich ganz viele Dinge, die ich mir anschauen kann. Aber sagen wir mal wirklich, ne, das ist ja für viele immer noch totales Neuland, auch für Ärzte. Östrogen, Progesteron, SHBG, 5 bis 7 Tage vorm Einsetzen der Periode. Ne? Das ist nämlich quasi in der zweiten Zyklushälfte der Peak. Oben. Da sollten die Werte richtig gut sein. Ne? Wenn ich da einen Progesteronwert unter, sage ich mal, 8 oder so habe, dann ist das schon ziemlich sicher, dass zumindest dieser Zyklus nicht so gut gelaufen ist, ja, und dass die Frau schon unter Progesteronmangel leiden könnte. Für alle anderen, ne, die, sage ich mal, sagen, boah, nee, also der eine Zyklus war 23, der nächste 28. Für die ist es ja super schwierig einzuschätzen, na, wann soll ich denn jetzt bitte schön testen? Ne? Wann soll ich denn jetzt gucken? 3. bis 5. Zyklustag, ne? Das ist ja eindeutig. Ich habe meine Periode und am 5., also zwischen dem 3. und 5. Zyklustag, teste ich Östrogene, auch SHBG und auch gerne das Testosteron, wenn es da eine Tendenz zu gibt, ne? Wenn Frauen auf bestimmte Symptome hinweisen, die zum Beispiel einen Testosteronüberschuss haben könnten, ne? Das sind Hautprobleme, das ist, ja, hat oft mit Haaren zu tun, ne? Und Haut, aber auch mit Energielosigkeit und da gibt es verschiedene Dinge. Dann würde ich mir diese drei Laborwerte quasi zwischen dem 3. und 5. Zyklustag anschauen. 6. oder 7. geht auch, gerade wenn die längeren Zyklus hat, ne? Und da könnte man sich zum Beispiel auch das FSH und das LH anschauen. Das sind die Hormone, die das Gehirn quasi an die Eierstöcke sendet, ne? Einfach um zu gucken, sind die vielleicht schon ein bisschen erhöht? Da könnte auch schon einen Hinweis darauf geben, wie gut das ganze System noch läuft. Aber, sage ich mal, ganz schlicht und einfach, ne, 3. bis 5. Zyklustag, Östrogen und SHBG ist das Minimum. Gerne noch ein Testosteron dazu, gerne noch LH, FSH und dann wie gesagt, DHEA und all die anderen Hormone und auch die ganzen anderen Nährstoffe, immer gerne. Es lohnt sich, ja. Es ist eine gute Investition in die Gesundheit, sich auch die ganzen Nährstoffe anzuschauen.
Vor allen Dingen auch in die langfristige Gesundheit. Also
Ja.
nicht nur, dass ich fühle mich jetzt besser, sondern was wir ja oft vergessen, die Nachhaltigkeit. Also wenn es dir jetzt besser geht und dein jetzt morgen und dein jetzt übermorgen, ja. Also was folgt, ist ja dann eine entsprechende Hormonberatung und eine Hormonzuführung. Darauf kannst du ja gleich nochmal eingehen. Was kommt denn dann danach? Definitiv kommt danach auch ein gesünderes, vitaleres Älterwerden. Ich habe dann jetzt, also ich stelle mir vor, ich gehe zur Frauenärztin, zur Heilpraktikerin meines Vertrauens, ich lasse diesen Test machen. Wie geht es dann weiter? Dann stehe ich
Ja.
da mit den Ergebnissen, schaue drauf und frage mich, was heißt das jetzt?
Was nun? Ja, genau. Also genau, vielleicht auch ganz kurz auf den Präventionsgedanken. Ne? Ich habe es gestern schon, als wir kurz gesprochen hatten, darüber erzählt. Ich sage immer, das ist wie Zähneputzen. Ne? Ich putze mir ja nicht erst die Zähne, wenn ich ein Loch habe, ne? Sondern ich putze sie mir, damit ich gar keine Löcher kriege. Und das, finde ich, ist auch Prävention auf den ganzen Körper bezogen. Das bedeutet einfach, na klar, ne, gesunde Ernährung, ausreichend Bewegung, das wissen wir alles. Wir wissen aber auch, dass ausreichend Nährstoffe 30% ausmachen vom Gesundwerden später, ja, vom Gesundbleiben, ne. Das heißt, ich weiß zum Beispiel, dass ein B-Mangel, ne, dazu führen kann, dass deine Gefäße entzündlicher sind, ne, und du mehr Arteriosklerose, bekommen könntest, ne. Wir wissen, dass bestimmte Werte einfach schon viel früher, ne, zum Beispiel gibt es einen Langzeitblutzuckerwert. Wenn der eine gewisse Tendenz gibt, dann bin ich schon viel früher darauf vorbereitet, vielleicht da später mal ein Thema zu kriegen. Wenn ich natürlich nur den nüchternen Glukosewert teste, da ist dann schon, sage ich mal, ne, das Kind in den Brunnen gefallen. Das ist viel zu spät. Also wir haben viele Laborwerte, die wir frühzeitig, die frühzeitig Hinweise geben können und uns natürlich auch ein Bild davon geben, wie gut sind wir denn aufgestellt, ne? Was brauchen wir denn? Das ist das eine. Und ja, und wenn ich die Hormone sozusagen mir anschaue, dann ist es natürlich total sinnvoll, sich auch diese ganzen anderen Werte einmal mit anzuschauen, ne? Also Vitamin D, ne? Ich glaube, 70% aller Frauen haben auch einen Vitamin D-Mangel im Winter, ja. Und das ist ja auch wieder für die Hormonproduktion total wichtig. Also eine Frau, die mit allen Stoffen gut aufgestellt ist, die kommt länger mit ihren Hormonen aus, würde ich behaupten, als eine, die da auch schon ganz viel Defizite aufweist, ne? So. Du hast ja gefragt, was kann ich tun? Das ist ja auch super wichtig. Und ich weiß, dass es immer noch sehr unbefriedigend ist. Ne? Es gibt wirklich ganz wenig Frauenärztinnen, muss ich sagen, die jetzt zum Beispiel auch sich Hormone und Nährstoffe so anschauen. Es gibt aber welche. Ne? Und ich will es auch nicht schlecht machen. Das System gibt es nicht her. Ne? Es gibt kein, es, das, unser System ist dafür nicht gemacht, dass wir Prävention machen. Ne? Andere Länder geben da Geld für aus. Unser Land nicht. Noch nicht. Hoffentlich bald. Ne? Weil man ja auch weiß, dass es so wichtig ist. Ne? Wir werden ja sehr alt. Aber leider sehr krank alt, ne? Das ist, das haben wir noch nicht gut im Griff. Wenn ich also mit meinen, sag ich mal, Laborwerten zu meiner Frauenärztin oder Hausärztin gehe, dann müsste ich mich im Prinzip aktuell noch selbst ein bisschen informieren, ne? Ich müsste also gucken, was bedeuten denn die Werte? Die wenigsten Ärzte können die so richtig gut einschätzen. Ich meine, es gibt Referenzbereiche im Labor, ne? Wenn ich jetzt meinen Laborbericht kriegen würde, würde da zum Beispiel stehen, in welchem Bereich ich mich befinden müsste. Das hilft dir aber nicht, ne? Das heißt, man müsste sich schon wirklich damit genauer beschäftigen. Und dann könnte man natürlich eine Hormonersatztherapie ausprobieren. Ne? Ich meine, wir wissen, dass die so gut wie keine Nebenwirkungen hat. Ja? Es gibt große Studien, die sich damit beschäftigt haben. Und hier reden wir von bioidentischer Hormonersatztherapie. Ne? Wir reden nicht von dem, was man früher als HRT, also als Hormonersatztherapie gemacht hat. Wir benutzen keine oralen Östrogene mehr, sondern transdermal. Das heißt, es ist eine Creme, die wir schmieren. Ne? Die wirkt super, hat super Effekte auf Knochen und Gefäße. Und das ist ja das, was wir schützen wollen. Ne? Und das müsste man vielleicht auch noch mal thematisieren. Das sind halt Symptome, die man nicht merkt. Ne? Knochenabbau, Gefäßverkalkung, all solche Dinge. Ne? Herzkreislauf. Das spürst du ja nicht. Kriegst du ja nicht mit, wenn das da nicht gut läuft. Und wenn du es mitkriegst, dann ist es schon zu spät. Ne? Also, ich sage mal, ne, Oberschenkelhalsbruch mit 70, keine schöne Sache, ne? Und da kann die Frau noch so fit sein. Das geht dann ganz oft nicht gut aus. Das heißt, was wir heute haben, was wir an Möglichkeiten haben, ist eine Hormonersatztherapie zu nutzen, eine bioidentische. Das heißt, diese Hormone sind von der Struktur her genauso gebaut wie unsere eigenen. Ne? Das sind nicht das Gestagen, was in der Pille zum Beispiel ist, das hat vor allem ja die Aufgabe, die Gebärmutterschleimhautaufbau zu bremsen. Ne? Das heißt, wir wollen das ja nicht und deswegen wirkt das auch in der Regel am meisten dort. Aber das Progesteron, was wir bilden, ne, das wirkt im Gehirn, das wirkt an der Brust, das wirkt überall. Das heißt, wir können mit der Pille, mit dem Gestagen in der Pille natürlich nicht die Symptomatik, sage ich mal, auflösen, die wir in den Wechseljahren haben. Dafür brauchen wir das Progesteron, ne, wenn es um Schlafstörungen geht, wenn es um Reizbarkeit, um depressive Verstimmung, wenn es um Ängstlichkeit geht, ne, dann hilft uns auch nur das, sag mal, körperidentische Progesteron. Diese Hormone sind natürlich trotzdem in der Fabrik hergestellt. Also die werden nicht vom Baum gepflückt. Ne? Manche denken immer noch so, naja, holt man sie sich dann aus der Natur direkt? Nein, die werden genauso natürlich hergestellt, aber sie werden gebaut, dass sie genauso funktionieren sollen wie unsere eigenen. Ne? Und das ist, wie gesagt, das transdermale Östrogen und das mikronisierte Progesteron. Das ist eine Kapsel, die man schlucken kann. Ne? Das ist abends zum Schlafen wundervoll. Ich kenne viele Frauen, die sagen, würde nie wieder ohne mein Progesteron. Die fahren 500 Kilometer Umweg, wenn sie es vergessen haben, weil sie damit wieder schlafen können. Ne? Und da, also das muss man schlucken, weil es nur über die Leberverstoffwechselung ins Gehirn gelangen kann, ne? Nur über diesen Vorgang. Aber das Östrogen zum Beispiel, was, wenn du es schluckst, in der Pille ja immer das Thromboserisiko mitbringt, das hast du nicht, wenn du es transdermal benutzt. Ne? Geht nicht durch die Leber oder so gering nur, dass es keine Auswirkungen hat. Das heißt, wir haben ganz, ganz wenig Risiko nur noch, ne? Es gibt zwei Studien, die eine hat kein Risiko gefunden. Wir reden ja immer von dem großen Thema Brustkrebs, ne? Das ist ja das, was die Frauen immer noch beschäftigt. Es ist im Prinzip so, dass man, wenn man das jetzt vergleichen würde auf andere Medikamente, ne, die man nutzt, würde man sagen, da gibt es eigentlich kein Risiko. Es gibt aber eins, was zumindest in einer Studie gefunden wurde. Das ist aber wirklich, wirklich klein, ne? Wir reden hier von ein, zwei, drei Frauen auf Tausende von Frauen mehr. Und es gibt eine andere Studie, die das nicht belegt hat. Wir haben aber auf der anderen Seite, ne, keine erhöhte Sterblichkeit in der Gruppe mit den Frauen, die diese Hormone genommen haben. Ne? Das heißt, selbst wenn du sie nimmst und wenn du vielleicht zwei Frauen mehr hast oder drei, die Brustkrebs bekommen haben, sterben in dieser Gruppe nicht mehr Frauen. Ganz im Gegenteil, ne? Mit bioidentischer Hormonersatztherapie hast du 40% geringeres Risiko für Osteoporose, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 25% geringeres Darmkrebsrisiko. Und jetzt haben wir nicht über die Symptome gesprochen, ne? Sondern nur auf körperlicher Ebene. Ja, das muss man sich halt klar machen. Ne? Es ist eine Möglichkeit, einzugreifen in den Körper, die wirklich so, sag ich mal, Risikonutzen positiv ist, wie man nur sein kann. Ne? Und dafür wird sie dann halt einfach viel zu wenig genutzt. Ich glaube, 12% machen es aktuell. Ja.
Ich würde auch immer zur Wachsamkeit raten, ja, also egal welche Dinge wir machen, alles, was eine Wirkung hat, hat natürlich auch immer eine Nebenwirkung. Und die Frage ist, ist es die Wirkung, die wir haben wollen oder nicht? Aber wir kennen ja auch alle dieses Gefühl, wie geht's mir denn, wenn ich Kopfschmerzen habe? Wie geht's mir denn nach so einer schlaflosen Nacht? Und wenn es dann ein ganzer Monat ist oder wieder dieser Zyklus, ja, wieder diese Tage, der Streit mit dem Partner. Also ich glaube, gerade Frauen in der Lebensmitte wissen ja, wie ihre ganze Vitalität, ihre Stimmung, ihre ja, Leistungsfähigkeit hört sich jetzt wieder so nach Marktwirtschaft an, aber wie geht es mir denn? Ich bin unfreundlich, ich bin unmotiviert, ich esse dann doch mal ungesund, weil ich einfach zu müde bin und keine Lust habe, mir irgendwas Gesundes zusammenzuschnippeln. Ich gehe dann eben nicht zum Sport, ich gehe nicht abends in die Ausstellung, obwohl ich eingeladen bin, ich sage auch Freunden ab. Also die ganze Lebensqualität hat ja auch einen starken Effekt darauf, wie geht es mir denn? So, das heißt, also wir sprechen ja nicht nur von Lebenserhalten, Lebensverlängern, gesund alt werden, sondern auch dein Hier und Jetzt bekommt eine bessere Qualität, wo du wieder das Gefühl hast, ja, so möchte ich sein und so möchte es mir geben. So soll es mir bitte gehen, ja. So eine Frau will ich sein und auch egal wie alt ich bin, ja, also wir kennen ja auch junge Menschen und gerade in so einer Zeit finde ich, wo es so viel Unsicherheit gibt, wirtschaftlich gesehen, Kriege, Klimakrise. Also wir haben so viele Themen. Und wenn du da selber nicht robust bist, stark in dir bist, gesund, wie soll man all dem begegnen? Und wenn dir da jemand sagt, es gibt dafür eine Lösung, so wie du dich jetzt fühlst, musst du dich nicht fühlen. Das zumindest mal auszuprobieren, wach für sich zu reflektieren. Ne, wie gesagt, für mich beginnt es damit, erstmal aufzuschreiben, ja, wie geht es mir denn jetzt? Ne, wie geht es mir diesen Zyklus? Wie geht es mir im Folgezyklus? Und sich dann Hilfe holen und schauen, wer kann das unterstützen, dass es mir besser geht, dass ich eben wieder zum Sport gehe, dass ich wieder gesünder mich ernähre, dass ich wieder meine Freundschaften pflege, von denen wir auch wissen, dass die so, so gesund sind für uns. Ja? Also wenn man dich kontaktieren will, das werden wir natürlich bei der Folge auch verlinken. Deine Kontakte findet man. Und wenn du nicht vor Ort bist oder in der Nähe, du hast ja sicherlich auch ein gutes Netzwerk. Ich würde gerne aber auch nochmal deine Geschichte hören. Ich glaube, dass das auch vielen nochmal Mut machen kann, dass du wirklich weißt, wovon du da sprichst. Denn der
Ja.
Weg zum Hormon Wissen war ja leider auch ausgelöst durch einen ganz persönlichen Leidensweg.
Ja, genau, das ist richtig. Also ich bin nicht auf die Welt gekommen und habe gedacht, ich werde Wechseljahresberaterin, sondern ich war auch im schulischen Alltag tätig und ja, das ist mir auch immer noch wichtig. Aber ich habe einfach mit 39 wahrscheinlich einen ganz schlichten, sage ich mal, irgendwann werden wir dann so reden drüber, einen ganz ordinären Progesteronmangel gehabt. Ja? In Kombination mit 4 Kindern, die ich habe, ne, mit viel Stress, mit vielen Jobs. Ich muss aber sagen, ich war super glücklich. Also es war nicht in der Zeit, wo ich dachte, oh mein Gott, es bricht alles zusammen, sondern ich war vollkommen unvorbereitet. Ne? Ich hatte mein letztes Kind mit 38 bekommen und habe dann abgestillt. Und ich denke mal, so ein halbes Jahr später ging das los, ne? Und ich hatte einfach, bei mir hat es gestartet mit beidseitigem Tinnitus auf beiden Ohren. Ich bin einfach, ich weiß gar nicht, ich habe eine Bewegung, irgendwas habe ich gemacht und hatte nur noch Tinnitus. Und dazu muss man sagen, alles, was dann passiert ist, war natürlich auch auf Basis meiner Lebensgeschichte, ne? Also ich bin jemand, ich bin jemand, ich brauche viel Kontrolle, ne? Ich habe natürlich dann sofort die Kontrolle verloren und habe gedacht, oh mein Gott, wo soll das denn? Ich werde sterben. Also Panik und Kontrollverlust und so weiter, ne? Na klar, ist das mit reingespielt. Aber was dann passiert ist, und ich meine, da denke ich so, da hätte ich gerne mich gehabt, ne? Da wäre ich gerne zu meinem Arzt gegangen und da hätte jemand gesagt, na ja, 39, probieren wir es doch mal mit dem Progesteron. Wenn das nicht hilft, schauen wir weiter. Nein, ich hatte nette Ärzte. Ich will niemanden von denen schlecht machen. Die haben es alle gut gemeint. Aber die erste Ärztin meinte, na ja, es könnte ein Herzinfarkt sein. Ich weiß nicht, wie sie darauf gekommen ist. Hat dann ein EKG gelegt. Das war irgendwie, wurde falsch angeschlossen. Dann haben sie mich per Notaufnahme ins Krankenhaus. Also zu meinem Panikspiegel wurde das natürlich immer schlimmer. Ne? Dann stellte sich heraus, okay, nein, es ist doch kein Herzinfarkt. Aber ich soll jetzt zum Orthopäden. Dann war ich beim Orthopäden. Der meinte, es könnten hier gerissene Arterien sein. Ich habe dann irgendwie noch gefragt, aber auf beiden Seiten, also weil ich hatte ja auf beiden Seiten Tinnitus, ja, erstmal ins MRT. Ich weiß nicht, ich habe vielleicht ein bisschen Pech gehabt, aber diese gesamte Geschichte, die da sozusagen passiert ist, ne, also ich weiß nicht, welche Symptomatiken oder was mir noch alles quasi vorgeschlagen wurde, was es sein könnte. Wechseljahre waren zu keinem Zeitpunkt jemals ein Thema. Und das letzte war dann MS. Und da war ich so in der Panik drin, dass ich dachte, okay, das hast du. Da war ich mir sicher. Also jetzt selber gegoogelt, natürlich geguckt, dass die Symptomatik, ne, ich hatte dann irgendwann auch, ne, total übersäuert, der ganze Körper in Panik, in Stress und so, ne. Ich war mir ganz sicher, das habe ich. Und ich habe mich dann nicht mehr getraut, ins MRT zu gehen, ne, und das sozusagen, weil ich wusste, ich habe ja gedacht, das wird dann bestätigt und dann werde ich auch sterben, ne, was ja auch absurd ist, aber für mich war das in dem Moment so, ne. Ich war ja in der totalen Panik. Ja, ich war ja nicht mehr Herr meiner selbst. Und da habe ich mich echt hart rausgekämpft, ne? Also ich habe dann wirklich, ich denke mal, ein Jahr, ja, so für mich hingelebt und auch überlegt, wie ich das jetzt zu Ende bringe, eigentlich das Ganze, ne? Also wie ich jetzt irgendwie mit meinen Kindern die nächsten Jahre und wie ich das noch nutzen kann. Also es war wirklich schlimm. Es war wirklich schlimm. Und wenn ich jetzt darauf gucke, auf die Zeit, denke ich so, also mit einem guten Progesteronspiegel, wie absurd. Wo war ich denn da, ne? Wo war ich da? Ich war nicht da. Und das ist echt etwas, was mir Frauen immer wieder sagen. Ich fühle mich nicht mehr wie ich selbst. Ich bin nicht mehr die, die ich war. Und das kann ich eins zu eins bestätigen, ne? Und gut, da kommt mir halt zugute, dass ich so ein Macher bin. Ich habe dann irgendwie gedacht, so, nee, also irgendwas, ne? Ich habe dann angefangen zu lesen und zu gucken. Und dann muss ich sagen, bin ich auf das Buch von Sheila DeLis mit Women on Fire geraten. Und das war, ich erinnere mich noch, ich kriege noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil das hat mir natürlich mein Leben gerettet irgendwie, ne? Dass ich dachte, oh, warte mal, das könnten ja diese Hormone sein, ne? Und dann bin ich zufälligerweise, oder was heißt zufällig? Wahrscheinlich nicht zufällig, ich bin in der Arztpraxis gelandet und konnte da mich ziemlich ausprobieren. Also ich habe da sehr, sehr, sehr viel lernen dürfen. Das war großartig. Die Ärztin hat mich super unterstützt und währenddessen habe ich hunderte von Fortbildungen, also auch zu Diabetes, zu Herz-Kreislauf, zu allem, was so, ich habe EKGs geschrieben, Lungenfunktion gemacht, also alles, was man so machen konnte und parallel dann angefangen, eine Ausbildung zum Hormoncoach bei der Marianne Krug zu machen. Das war damals noch die einzige, die sich damit so richtig beschäftigt hat. Und habe dann angefangen, mein Wissen schon mal immer so in der Praxis an Frauen, die dann da standen und mit Herz stolpern, weil so ein klassisches, ne, hatte ich auch ewig, ne, zum Beispiel, ne, immer mal wieder zu sagen, könnten aber auch die Wechseljahre sein. Ich meine, lassen Sie alles checken, da war ich total unsicher, aber denken Sie dran, das Alter 43 könnten auch Wechseljahre sein, ne? Und das hat sich dann so weit ausgebaut, dass ich dann irgendwann dachte, okay, ich möchte gerne mehr Frauen beraten, ja? Ich sehe, wie viele Frauen leiden und ich glaube, da sind wir uns bei uns auch schon einig gewesen, ne? Wir wollen ja die Welt verbessern und ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine bessere Welt werden würde, wenn wir mehr Frauen da draußen hätten, die ihren Anteil leisten in Politik, in Wirtschaft. Ja, wir brauchen mehr Frauen. Und wenn wir ehrlich sind, dann ist es natürlich das Alter, wo wir Karriere machen könnten, wo wir aktiv werden könnten, weil wir vielleicht die Kinder groß haben, weil wir genug Lebenserfahrung gesammelt haben. Genau das Alter, wo wir in die Wechseljahre kommen und wo die wenigsten Frauen sich überhaupt in der Lage dazu fühlen. Und ich möchte da ansetzen. Ich möchte diesen Frauen helfen, dass jeder, der dazu eine Ambition hat oder der das möchte, auch kann, ne? Den wieder so robust und so gut in seinem Körper, also ich zurückzufinden, ne, und irgendwie wieder auch klarzukommen. Und das geht. Es sind wirklich die allerwenigsten, bei denen es schwieriger ist. Bei den meisten ist es viel zu einfach, als dass wir mit solchen Problemen durch die Gegend rennen müssten. Ja? Und das finde ich eigentlich, also das hat mich am Ende am meisten erschreckt. Ne? Ich habe dann ja dann sozusagen das Progesteron irgendwann mir dann besorgt und habe dann nach 3 Monaten gedacht, okay, Wahnsinn, Wahnsinn. Hirn beruhigt, Nervensystem wieder runter. Okay, ich kann wieder denken, ne? Also das war, und ich kann ja auch wieder schlafen. Ich habe ja auch jahrelang quasi oder 1,5 Jahre nicht geschlafen, ne? Das macht ja was mit einem. Ja, also das ist meine Geschichte und deswegen sitze ich jetzt auch hier und deswegen möchte ich auch so vielen Frauen wie möglich helfen, aber ich kann natürlich auch nicht allen helfen. Deswegen hoffe ich, dass einfach immer mehr da draußen auch sich mit dem Thema auseinandersetzen, beschäftigen, um dann Anlaufstelle für Frauen zu sein. Und ich baue auch ein Startup. Wir überlegen, wie man meine Arbeit eigentlich digital abbilden kann, weil was ich ja mache, ist quasi so eine Art Zwischenkommunikation zwischen Patientin und Arzt, ne? Ich schalte mich ja dazwischen, weil das System nicht funktioniert, ne? Weil die Patientinnen oder nicht so viel über sich wissen, nicht sich gut vorbereiten können und der Arzt keine Zeit hat. Und was ich ja mache, ist all mein Wissen dazwischen schalten und sagen, pass mal auf, ich bereite dich gut vor, ne? Ich sag dir, was du wissen musst, ne? Ich erkläre dir das, ich sage dir, welche Werte wichtig sind, ich sage dir, wie du dich tracken kannst und so weiter. Und das gibst du dann an den Arzt und der braucht natürlich auch dann das ganze Wissen, ne? Wir haben ein ganzes KI-System gebaut, also mit verschiedenen Agenten, die dieses Wissen haben, von diesen ganzen tollen Menschen da draußen. Elena Orfanus-Böckel zum Beispiel schreibt ganz viel über Nährstofftherapien und Prävention, ne? Die ist mein Nährstoffguru, sage ich mal, ja, weil die wirklich eine ganz tolle neue Ansicht hat, ne? Marianne Krug, Mary Clay Havers in Amerika. Es gibt so viele, die sich schon damit beschäftigen, ne? Zum Beispiel Lisa Mosconi, die hat am Institut nur für Frauengehirne in den Wechseljahren. Ist großartig, ne? Also The Menopause Brain kann ich auch nur empfehlen. Es gibt wirklich zum Glück sehr viel. Und dieses Wissen ist da. Das muss nur noch beim Arzt in der richtigen Variante ankommen und bei der Patientin in der richtigen Variante. Und dann bringen wir die in diesen 7 Minuten zusammen und sorgen dafür, dass diese 7 Minuten so effektiv wie möglich sind. Ja, das ist eigentlich das, was ich denke, weil, wie gesagt, ich bin relativ ausgebucht schon und ich kann natürlich auch nicht allen Frauen helfen. Und ich weiß, dass es immer noch viel zu wenig Ansprechpartner gibt da draußen. Es gibt viel Wissen, aber jede Frau will doch schon genau wissen, was ist denn mit mir? Ist ja schön und gut, dass jetzt alle sagen, nimm Hormone, aber brauche ich die wirklich? Also ich meine, ich kann jetzt nicht einfach anfangen damit, ohne dass mal jemand hier genauer hinschaut und reinguckt und auch Symptome einordnet, ne? Das kann ich schon verstehen. Dafür ist das ein viel zu unsicheres Thema.
Und jeder Körper ist anders und
Genau.
jede Lebenssituation ist anders. Und so wie wir auch mit unseren Mahlzeiten entscheiden, wonach ist mir gerade und wie viel davon, sollten wir ja auch bei allen, ja, Nährstoffergänzungen, Hormonen, Ausgleich genau schauen, was braucht denn mein Körper und wann genau.
Absolut. Ich habe Frauen, die brauchen 1000 Einheiten Vitamin D am Tag und andere brauchen 10.000. Ja? Das ist halt auch, wie verstoffwechsel ich das Ganze. Ne? Manche Frauen brauchen 3 Hybe Östrogen gehen am Tag, manche ein. Ne? Manchmal ist einer schon zu viel. Also wie nutze ich das auch? Ne? Das ist wirklich so individuell und das ist kein Hexenwerk. Also da muss keine Angst vor haben. Es ist jetzt nicht super kompliziert. Ne? Man muss nur wissen, wie und dann strukturiert rangehen und dann einmal schauen. Ne? Und umso besser, und da gebe ich dir zu 100% recht, umso besser die Frau sich kennt. Gerade in der Perimenopause, wo wir nicht von, ich habe nichts mehr, ich muss einfach nur auffüllen reden, sondern hey, das schwankt. Ne? Und umso mehr ich mich kenne und einschätzen kann, ne? Was passiert hier gerade, wo schwankt es denn hin, ne? Umso besser kann ich mir auch helfen, ne? Auch mit Hormonen und Nährstoffen. Ich kann diese Tools ganz individuell auf mich anwenden, ne? Ich kann ganz genau mich unterstützen in meinem individuellen Zyklus. Wenn ich hinschaue, ne?
Und gute Partner auf dieser Reise habe. Insofern vielen Dank für das Gespräch. Am Ende unserer Folge haben wir ja immer eine Praxis. Was wäre denn dein ganz, ganz praktischer Tipp für alle, die sich das jetzt angehört haben, für alle, die vielleicht sagen so, oh Gott, das muss ich mir nochmal anhören und nochmal mit Zettel und Stift. Das ist ja so viel kompaktes Wissen hier einmal snackable zusammengetragen. Aber als Praxis zum Schluss, was wäre für dich der logische erste Schritt vom Wollen ins Machen zu kommen?
Einfach reflektieren. Also wirklich sich mal hinzusetzen, ne, weil das ist eigentlich das Hauptthema. Vielen Frauen ist nicht bewusst, dass sich etwas verändert hat. Sich mal die 5 Minuten Zeit nehmen und überlegen, hat sich meine mentale Gesundheit oder meine körperliche Gesundheit langsam verändert? Ich meine, es ist ja kein Prozess, der von heute auf morgen stattfindet. Einfach mal innehalten, ne? Weil viele Frauen führen es auf Stress zurück. Und ich glaube aber, dass wenn ich wirklich mal ganz genau hinschaue, ne, und mir diese Zeit nehme, und ich meine, ich rede wirklich nicht von viel, lass es 5 oder 10 Minuten sein, zu überlegen, was hat sich verändert in den letzten Jahren, ne? Gibt es da eine Tendenz oder so? Und das dann einfach wirklich mal an den Frauenarzt oder die Frauenärztin ranbringen, ne? Auch wenn da kein gutes Feedback kommt. Ich finde, wir haben schon die Aufgabe auch zu sagen, hey Leute, es ist mir wichtig, fangt an, euch damit zu beschäftigen. Also mir selber kurz klar werden, bin ich noch fein? Ist alles gut mit mir? Fühle ich mich mental und körperlich gesund? Dann klar, warum sollte man, ne? Dann ist alles gut. Wobei ich immer sage, ab einem gewissen Alter trotzdem einmal Östrogene testen wegen Knochen, weil, wie gesagt, spürt man nicht. Aber trotzdem, ne, sagen wir mal, eine Frau von um die 40 oder zwischen 35 und 45, die jetzt überhaupt keine Symptome hat, die sich super gesund und wohl fühlt, ne, die braucht das natürlich nicht. Aber jeder andere, sich mal kurz hinsetzen, sich damit auseinandersetzen und wenn er das Gefühl hat, da ist irgendwas, den Arzt ansprechen und sagen, hey, können wir nicht mal gucken, was sind denn die Symptome? Und wenn es nur dazu führt, dass der Arzt abblockt und dann vielleicht, wenn die Frau raus ist, nochmal genauer hinschaut und überlegt, oh, jetzt ist schon die fünfte, die mich diese Woche damit nervt, naja, vielleicht sollte ich dann doch nochmal nachschauen, ja?
Ja, wir sind in der Verantwortung für uns selbst und gleichzeitig ja auch füreinander. Und wenn wir sagen, wir möchten, dass sich Dinge verändern, dann dürfen wir uns auch immer fragen, welche Rolle möchte ich dabei spielen? Und jede, die sagt, oh, ich möchte jetzt nicht bei dem Arzt die Aufklärungstante sein, ich möchte mich erstmal nur um mich kümmern. Okay, go for it. Aber wenn du damit eine gute Erfahrung machst, dann, wenn du wieder in deiner Kraft bist, spätestens dann erzähl es deinen Freunden und
Genau.
schau, dass sich von deiner Stärke heraus vielleicht wieder was ändert. Ich bin mir sicher, der Wandel, den wir uns wünschen, der kommt von den Frauen und der kommt von den Kindern. Also vielen Dank für deine Arbeit, für deine Zeit, für all dein Wissen, liebe Birte. Vielleicht hat es die ein oder andere bewegt, angeregt, besser auf sich zu achten und Symptome, die sie einfach nur als das ist eben jetzt so abgetan hat, als vielleicht geht es auch anders. Zumindest es für möglich zu halten, dass sich das Leben doch anders anfühlen kann und es neugierig für sich zu erforschen. Vielen, vielen Dank, liebe Birte.
Sehr, sehr gerne.